Und was ich vielleicht auch nochmal ganz klar sagen will, zu meiner Investorenreise, die Immobilien, die ich verkauft habe, haben das Portfolio immer massiv schneller wachsen lassen als die, die ich behalten habe. Ja. Und wer jetzt sagt, er fängt an, Immobilien zu kaufen und sich dann immer gleich so auf, ja, ich mache das privat, weil ich will die nach 10 Jahren mal steuerfrei verkaufen. Ich denke, man limitiert sich dort ziemlich stark. Also aus der VV GmbH kann ich jederzeit mit 15% verkaufen, nach 6 Jahren schon steuerfrei. Da gibt es diese 6b-Rücklage, dass ich dort verkaufen kann. Und ich würde immer mir die Flexibilität dieser Strukturen behalten und nicht so von vornherein sagen, immer 10 Jahre behalten. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass ich eine Immobilie kaufe für 500.000. Jetzt ist die 3 Jahre später 700.000 Euro wert und jemand würde zu mir kommen und würde sagen, ach, ich würde dir gerne für 700.000 abkaufen. Das würde mir körperliche Schmerzen bereiten, zu dem sagen zu müssen, na, komm mal in 7 Jahren wieder, wenn es dann steuerlich auch Sinn macht und ich steuerfrei verkaufen kann. Und ich hatte schon irgendwie vielleicht auch glückliches Händchen oder so, ein paar Immobilien gekauft und die relativ kurz danach für viel mehr Geld weiterverkaufen können. Und wenn ich die Immobilien privat gekauft hätte, dann wäre mein Portfolio jetzt nicht halb so groß, denke ich.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Steuerberater verrät seine persönliche Firmenstruktur. Das kann logischerweise niemand anders sein als Martin Richter. Hallo Martin.
Hallo Marco, hallo Stefan. Freut mich hier zu sein.
Hi.
Also, wir haben jetzt schon 2 Podcasts aufgenommen. Das ist jetzt der 3. Und wir haben ein bisschen überlegt, was wir machen können. Und ich glaube, was sehr, sehr viele Leute interessiert, ist, wie machst du es denn selbst? Du bist also Steuerberater seit langer Zeit schon, hast dich darauf spezialisiert, Immobilieninvestoren zu unterstützen, hast viele Mandanten begleitet, die auch große Immobilienvermögen haben. Wir haben dann vor einigen Jahren zusammengetan, haben auch ein Programm aufgesetzt, die Steuerclass, um Leuten genau das beizubringen und machen schon viele Inhalte zusammen. Du sagst immer wieder, alles, was du da erzählst, willst du am liebsten eigentlich auch selbst tun. Ja. Und du bist logischerweise auch selbst Immobilieninvestor. Und deswegen gehen wir es jetzt mal so an. Wir bauen jetzt mal, wir sind ja hier auch im Podcast, deswegen malen wir es jetzt nicht auf, aber wir bauen jetzt mal virtuell dein Organigramm auf.
Ja.
Würde ich sagen, du erklärst uns, warum du welche Firmen, welche Strukturen eigentlich gewählt hast.
Ja, wenn ich mal einen großen Rahmen um meine persönliche Steuerstrategie ziehen kann, dann heißt der, alles, was
Steuern. Möglichst wenig Steuern zahlen.
Ja. das und das kommt dadurch, dass ich sage, alles, was steuerliche Verluste bringt, habe ich in Privatvermögen und alles, was steuerliche Gewinne bringt, habe ich im Betriebsvermögen. Ja, ich beurteile jedes Investment, also egal ob Firma, Unternehmen oder Immobilie, was muss ich am Ende besteuern? Ne? Grob Miete minus Abschreibung minus Zinsen. Kann man auf Immobilien anwenden, ne? Oder Einnahmen minus Ausgaben auf Unternehmen. Und ganz oben in meinem Organigramm stehe ich, man zeichne Organigramme von Personen zu Holdings zu Tochterunternehmen. Und ganz oben auf meiner privaten Ebene habe ich also A-Lage-Immobilien, also so in Dresden sage ich mal, die in zentraler Lage ich mit relativ wenig Rendite gekauft habe. Aktuell habe ich 2 andere große Projekte auf privater Ebene. Das ist einmal eine Denkmalimmobilie für 2,6 Millionen, wo aber meine Architekten Mitgesellschafter sind.
Was ist das Volumen der anderen ungefähr? Der anderen Immobilien zusammen?
Uff.
Geschätzt.
5 Millionen.
5 Millionen.
Reicht nicht, 6,5, 7 Millionen.
Ja. Die gehören dir alleine.
Das ist mein Anteil, den ich aus den Co-Investments rausrechne.
6, so, 5, 5, 5, 5. So. Auf dich entfallen.
Ja, auf die Frage war ich jetzt Niveau. Also so grob, wenn ich die Gesellschaften groß zusammen dort und dort mal 10% wegnehme oder dort mal ein Drittel wegnehme, so müsste die Zahl.
Also oben steht ein Martin Richter privat.
Ja.
Der hält Anteile an Immobilien, teilweise ganze Immobilien selbst, aber vor allem hauptsächlich Anteile, weil du es noch mit Co-Investoren zusammen machst, die dir privat gehören. Und da reden wir dann mit dem Denkmal zusammen über 8-9 Millionen, die aber logischerweise beliehen sind.
Genau.
Ja.
Für das Denkmalprojekt haben wir uns also für eine GbR-Struktur entschieden. Warum? Weil eine GbR transparent behandelt wird und wir dort große steuerliche Verluste erzielen werden.
Was heißt transparent behandelt?
das Finanzamt guckt durch, ne? Wie mit der Röntgenbrille. Und die GbR unterliegt keiner eigenen Besteuerung, sondern sie reicht quasi das steuerliche Ergebnis auf Ebene der Gesellschafter durch. Und wenn da die GbR einen Verlust erzielt hat, kommt er bei den Gesellschaftern als Verlust an und kann dort mit den privaten Einkünften verrechnet werden. Dasselbe noch mit einer großen Stadtvilla, die ich unlängst gekauft habe. Dort, weil die 1890 gebaut wurde, hat sich dieses Nutzungsdauergutachten angeboten. Abschreibung jetzt auf 25 Jahre, 1,2 Millionen. Und da habe ich quasi auch durch allein durch dieses Gutachten jetzt meinen steuerlichen Gewinn in den steuerlichen Verlust von 10.000, 15.000 Euro gewandelt.
Deshalb ist sie im Privatvermögen.
Genau.
Weil sie durch das Nutzungsdauergutachten, haben wir in einem der vorherigen Videos mit dir oder Podcast erklärt, jetzt steuerliche Verluste produziert, genau. Obwohl sie Cashflow für dich produziert.
Ja. Genau.
Okay.
Ja. So, und vielleicht generell zur Steuerstrategie. Ich versuche immer an dem Punkt zu landen, steuerlich, wenn ich meine Progressionskurve vorstelle, dass ich relativ wenig mit 42% besteuere. Jetzt erziele ich aufgrund dieser eben genannten Themen, sag ich mal, 50.000 steuerlichen Verlust. Jetzt will ich ja nicht, also wenn man allein veranlagt wird, hat man ab ungefähr 66.000 Euro dieses Jahr auf jeden nächsten Euro 42% zu bezahlen. Jetzt habe ich ein Einkommen angenommen von 66.000, genau auf den Punkt, dass ich quasi die vorherige Progression, die bei 0% anfängt und sich dann bis zu 42% hocharbeitet, da habe ich das voll ausgenutzt, also dieses Fenster, habe aber nichts bei 42% Besteuerung. Wenn ich jetzt 50.000 Euro Verlust gegen mein Einkommen rechne, würde ich auf den Euro, der 66.000 beträgt, 42% Steuern sparen, weil der Euro weg ist. Auf den nächsten Euro ist aber meine Progression schon wieder ein bisschen geringer. Und wenn ich jetzt die vollen 50.000 abziehe von den 66.000, spart der Euro, der mir den 16.000. Euro noch wegnimmt, darauf spare ich jetzt vielleicht 17% Steuern. Das wäre also jetzt nicht besonders schlau, das so zu strukturieren, dass sich diese Kosten, diese Ausgaben nur noch begrenzt auswirken. Was mache ich also? Wenn ich weiß, ich habe 50.000 Euro minus in meiner Steuer, erhöhe ich einfach mein Einkommen um 50.000 Euro. Das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen Cashflow und Zuversteuerung im Einkommen. Ich rechne virtuelle Abschreibung, die ich im Portemonnaie gar nicht merke, gegen mein Einkommen, lande bei 66.000, habe aber eigentlich 50.000 Euro freien Cashflow generiert, den ich mir als Gehalt aus meinen Firmen rausnehmen kann, weil ich einfach die entsprechenden Kosten da habe. Und das ist für mich, ich nenne es mal unternehmerische Selbstbestimmung und unternehmerische Freiheit, dass ich Herr über meine eigenen Steuern bin. Ne? Dass ich quasi im Rahmen meiner Steuerplanung sage, okay, dieser Verlust kommt dieses Jahr noch, diese Baumaßnahme schiebe ich Ende des Jahres noch an, zack, Gehalt erhöht.
Ja, genau. Also muss man dazu gerade mal verstehen, du verdienst Geld in GmbHs.
Ja.
Ne? Also wodurch zum Beispiel?
Dazu kommen wir jetzt Steuerberatung, habe ich Immobilienvermietung, ein bisschen Coaching-Programm noch, was man so macht. Und jetzt habe ich quasi eine Holding. Dort laufen die Beträge zusammen. Aus allen Tochtergesellschaften empfängt die Holding quasi eine Ausschüttung. Aus allen, die Gewinne produzieren, empfängt die Holding Ausschüttungen und reicht diese quasi dann an andere Investmentgesellschaften oder an mich als Privatperson weiter, um diese Liquidität zu investieren, und zwar in Form eines Darlehens.
Die Holding ist eine GmbH?
Ist eine, bei mir historisch gewachsen ist das eigentlich noch eine UG.
Eine UG?
Ja, ja. Ich hatte die mal als UG gegründet, um dort meine ersten
Die hast du nie die Kapitalerhöhung gemacht auf einer GmbH?
Doch, also die Rückstellenwerte trotzdem gemacht.
Ja. Du hast nie umgewandelt.
Ich habe nie umgewandelt. Ich habe die Notwendigkeit nie gesehen, weil die Holding ist nie am Markt aufgetreten. Ich habe dann irgendwann mal meinen Banker gesagt, also ich habe dort jetzt eine siebenstellige Bilanzsumme drin und Gewinnvorträge auch siebenstellig. Und da habe ich meinen Banker gefragt, so ist das mal immer, ne? Aber es sind immer nur die Tochtergesellschaften, die Darlehen aufgenommen haben. Die habe ich dann als GmbHs gegründet und teilweise als Aktiengesellschaft unten drunter.
Also wir haben es umgewandt, ne, weil ich auch das Gefühl hatte, also auch die Holding, wobei ich nicht weiß, ob es nötig gewesen wäre, ne, aber mit einer UG bist du schon irgendwie so teilweise ein bisschen komisch unterwegs, finde ich. Also
es wirkt einfach komisch.
Es wirkt komisch, und aber trotzdem ist es erstmal eine gute Nachricht, dass man eben starten kann, solche Firmenkonstrukte mit einer UG.
Das also ist, ich mich erinnert es auch ein bisschen an Demut. Ich war dann junger Steuerberater, wollte alles selber probieren und habe dann zu meinem Mann gesagt, ja, gründ doch eine VV GmbH, mach das eine GmbH. Und als es bei mir soweit war, war ich etwas feige und habe nur eine UG gegründet. Und ich finde es auch nicht schlimm, das so zu belassen. Also mich hindert das nicht in meinem Geschäftsgebaren. Und dann,
hat eine Note Nostalgie.
Dann lasse ich das so stehen.
Okay, genau. Die Holding UG, wie auch immer, Kapitalgesellschaft, die gehört dir 100% als Privatperson. Ja. Die ist einstöckig, also darunter hängen direkt die Gesellschaften, mit denen du arbeitest. Da ist nicht noch irgendwie ein Stockwerk dazwischen.
Oder so. Ich habe aber an der Holding noch was dran, nämlich eine atypische Beteiligung.
Ja, okay, ja.
Ich habe damals meine Tochter, als sie 3 Jahre alt war, atypisch still beteiligt.
Ja.
Sie hat mir also dafür ein Darlehen gegeben und die Regelungen im Darlehensvertrag beinhalten, dass sie ein Mitspracherecht hat, ein gewisses Kontrollrecht, Vetos kann sie einlegen, ist ein Stück weit am Gewinn beteiligt, und zwar hat sie mir 1.000 Euro Darlehen gegeben. Mhm. Und,
die du ihr vorher geschenkt hast?
Ja, kann man sagen, war dann halt da, das Geld. Ja. Und da kriegt sie 3% vom Gewinn, maximal aber 20% Rendite aufs Darlehen. Also sie bekommt 200 Euro. Das ist quasi jetzt nicht, um sie da reich zu machen. Aber diese atypische Gesellschaft führt dazu, dass ich in meiner Holding den gewerbesteuerlichen Freibetrag habe von 24.500 Euro. Und bei dem Hebesatz in Dresden spart das ungefähr 4.000 Euro Gewerbesteuer. 3.900 knapp. Ja. Das heißt also, meine Holding hat quasi die ersten 24.500 Euro steuerfrei. Ne? Und meine Holding bekommt ja Ausschüttungen, die sind generell steuerfrei, die dort ankommen. Die unterliegen aber einer Pauschalbesteuerung. 5% der Ausschüttung werden besteuert mit 30% Steuersatz. Wenn ich jetzt 500.000 Euro Ausschüttung bekomme, müsste ich 5% davon, also 25.000 mit 30% besteuern, und durch die atypische Beteiligung kosten mich diese nur 0,75%, weil ich die Gewerbesteuer auf diese Ausschüttung spare. Gewerbesteuer 15%, Körpersteuer auch 15%. Und das ist noch so ein.
Genau, es sind nicht pauschal 30%. Das ist je nach Gewerbesteuerhebesatz, ne, zwischen was auch immer, 25 und 35%. Ne?
Ja, genau. Also der niedrigste, den wir in Deutschland haben, sind 7% Gewerbesteuer.
7, ja. Dann 72%.
Richtig, okay. Genau. Da gibt es bestimmte Standorte, die da relativ nah dran sind an den 7%. Bei Münchens Grünwald, bei, ich glaube, Leverkusen ist noch sehr, Monheim und Zossen, Berlin. Ja.
Okay, aber
okay, genau. Jetzt hast du unter der Holding, die dir zu 100% gehört, wo deine Tochter atypisch still beteiligt ist, um Gewerbesteuer zu sparen, hast du deine ganzen GmbHs, in denen sich all die Dinge befinden, die steuerliche Überschüsse produzieren, weil du auf steuerliche Überschüsse möglichst wenig Steuern bezahlen möchtest. Eben besagte, je nachdem, was es dann ist, entweder nur 15%, wenn es reine Vermietung und Verpachtung ist, ne, irgendwo, oder eben bis zu 30-35%, je nachdem, wenn was Gewerbliches dabei wäre.
Ja.
Jetzt hast du darunter mit Sicherheit eine GmbH, mindestens eine, die Immobilien hält, nehme ich mal an, nämlich renditestarke, oder hast du die alle privat?
Was?
Hast du eine GmbH unter der Holding jetzt, die jetzt Immobilien hält? Nee, die Immobilien hält, meine ich.
Ja, ja,
okay. Mehrere. Die renditestarke Immobilien hält.
Genau. Ich habe mein Portfolio etwas aufgeteilt, weil für mich ist die Königsdisziplin des Immobilienverkaufs irgendwann der Share-Deal, der ist ja steuerfrei.
Hast du mir schon beim ersten Treffen erzählt, dass du ein Portfolio vorbereiten wirst, das irgendwann im Share-Deal.
Für einen niederländischen Pensionsfonds, genau.
Das hängt in seinem Schlafzimmer an der Wand, so ein Bild von so einem Fonds.
Der Pensionsfonds, der weiß schon von seinem Glück, oder?
Da kann auch kommen. Ich habe das bei Mandanten festgestellt, dass so ab 6 Mehrfamilienhäusern, da steigen ja die privaten Investoren aus, sage ich mal, und so halbinstitutionelle Käufer kommen dann und die mögen gern Portfolio mit homogenen Assetklassen, also entweder Wohn oder Gewerbe, also beides möglich, aber halt nicht ein Gemischtwarenladen, keine Eigentumswohnung, weil man will sich ja nicht dort zusätzlich noch mit anderen Eigentümern abstimmen, sondern Immobilien, also ganze Portfolien von ganzen Immobilien. Und deshalb habe ich das getrennt und habe so ein Portfolio mit Mehrfamilienhäusern drin und ein anderes Portfolio, wo größere Gewerbeeinheiten drin sind. Und das sind schon mal meine zwei Hauptimmobiliengesellschaften. Da ist jeweils so ein also 1,5 oder 2 Millionen Immobilienportfolio drin. Mhm. Genau, dann ist da noch eine gesonderte Beteiligung, wo ich Mehrheitsgesellschafter bin. Da sind 102 Wohnungen drin, an verschiedenen Standorten, auch mit einem eigenen Konzept dahinter.
Als Co-Investment quasi, ne?
Als Co-Investment, genau.
Das sind alles VV GmbHs.
Das sind alles als VV GmbH strukturiert. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, Marco. Hm. Auch wenn man eventuell, was ich jetzt nicht habe, eine Verkaufsabsicht für manche Immobilien hat, aber der Gesellschaft jetzt mal eine gute Indizwirkung verleiht, dass eine VV GmbH ist, weil man den Zweck halt auf Halten von Immobilien auslegt, weil man die Immobilien ins Anlagevermögen bucht. Da kann man sogar Immobilien aus einer VV GmbH heraus verkaufen, ohne direkt gewerblich zu werden, und zahlt auch auf die Verkäufe nur 15% Steuersatz. Also nehmen wir an, ich kaufe jetzt eine Immobilie, die ich im Kaufzeitpunkt auch definitiv ganz lange behalten will, aber so nach einem halben Dreivierteljahr, wo ich die entwickelt habe, kommt jetzt doch ein Käufer auf mich zu und ich ändere meine vorherige Entscheidung und sage, okay, ich verkaufe jetzt, dann habe ich die Chance, immer mal eine Immobilie auch bei 15% Steuersatz zu verkaufen.
Mhm. Wie oft kann ich das machen?
Dreimal pro Gesellschaft. Und so ergibt sich halt auch, dass man mehrere Gesellschaften hat, weil jeder hat ihre eigene Drei-Objekt-Grenze. Hat das Bundesfinanzamt vor kurzem erst wieder bestätigt, dass das Trennungsprinzip gilt. Also jede GmbH hat eigene drei Objekte, die man verkaufen kann, ohne gewerblich
zu sein. Auch bei gleicher Gesellschafterstruktur, wenn man eine einheitliche wirtschaftliche Betätigung
unterstellt.
Ich glaube, jetzt fragt man sich so ein bisschen, ja gut, aber dann ist das ja quasi unlimitiert. Ich kann ja immer neue GmbHs machen. Oder
die Antwort wäre ja, laut FG Münster. Ja.
Genau, also ein bisschen volumenabhängig. Ich kann jetzt quasi nicht
Ich muss nur ein bisschen unter Gedächtnisschwäche leisten, weil ich muss ja jedes Mal wieder davon überzeugt sein, dass dieses Mal will ich sie wirklich halten.
Ja, was ich gerade nur sagen wollte, ich kann das jetzt nicht mit drei kleinen Wohnungen machen und dann jedes Mal eine neue GmbH. Das ist dann irgendwann nicht mehr lohnenswert. Ne?
Ja, also ich sag mal, wenn du Immobilien kaufst, wo du mit einem Verkaufsgewinn von 400.000 Euro rechnen kannst, und das ist ja bei mittelgroßen Wohnungen, ich weiß nicht, ob man da 150 schafft, so Einkauf, Verkauf, wenn man es gut macht, 400.000 Euro Gewinn, macht dann im Unterschied, ob ich jetzt 30% mit Gewerbesteuer habe oder nur 15% Körperschaftsteuer ohne Gewerbesteuer, macht 60.000 Euro Steuersparnis aus. Und es ist ja nicht so, dass du diese Gesellschaft dann nie wieder benutzen darfst, die ist ja nicht verbraucht. Denn dieser Zeitraum, diese 5 Jahre, also man darf ja drei Objekte in 5 Jahren, das ist ja ein gleitender Zeitraum, ne? Und ich habe zum Beispiel.
Die kühlen sinngemäß wieder ab, wenn man so möchte.
Sehr gut, ja. Das ist eine gute Metapher. Ja. Ich hatte zum Beispiel Ende 2021 aus so einer Gesellschaft das letzte Objekt verkauft und das erste in 2019. Also 19, 20, 21, jedes Jahr ein Objekt. So, jetzt wartet noch ein Objekt drin, die darf ja auch nicht leer sein als VV GmbH. Aber in 2024 fällt jetzt die 2019er Immobilie wieder raus. Und da habe ich gerade jetzt wieder nur 2 Zählobjekte drin und könnte dort das nächste Objekt steuerfrei rausverkaufen. Mhm. Also ja. Gewerbesteuerfrei.
Ja.
Okay, also wir haben mehrere VV GmbHs, viele auch als oder einige als Co-Investment. Ja, okay. Ne? Du trennst sie jeweils so, dass es in sich homogene Portfolios sind, Gewerbe getrennt von Wohnungen, getrennt von Mehrfamilienhäusern. Du kaufst viel in einer Region. Ne? Du würdest am Ende auch Regionen, glaube ich, trennen, um da ein bisschen Sortenreinheit zu haben, weil es dadurch Share-Deal-fähig bleibt.
Ja.
Was befindet sich noch unter deiner Holding?
Ich habe noch eine Steuerberatungsgesellschaft.
Mhm.
Das ist eine Aktiengesellschaft.
Ja, das ist die Mr. Steuer AG.
Genau.
Ja.
So, und jetzt.
Bei der man nicht Mandant werden kann. Ich sag's nur, gleich ja. dazu, sonst kriegst du das nämlich gerade wieder E-Mails, ja.
Die Erträge, die diese AG erzielt, die sind gar nicht so prall, weil die AG, die ist auch Mieter in den vermögensverwaltenden Gesellschaften.
Das ist eine Überraschung jetzt.
Das bedeutet, dass die zum Beispiel für Archivzwecke ja. Kellerräume, Dachböden anmietet.
Ja.
Und wenn man sich jetzt das Konstrukt nochmal vorstellt, ich habe unter meiner Holding eine Immobiliengesellschaft, die hat nur 15% Steuersatz und eine operative Gesellschaft, die hat ja 30% Steuersatz.
Steuersatzgefälle immer wieder.
Dann ziehe ich den Gewinn, bevor da in der Holding ausgeschüttet wird, leite ich erst um über so eine Immobiliengesellschaft und kann quasi, am Ende landet das alles in der Holding über Ausschüttungen, die Erträge, aber ich entscheide faktisch, ob das vorher mit 30 oder 15% besteuert wird.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja. Weil der Gewinn aus deiner Steuerberatungskanzlei erst in die VV GmbH genau. fließt. Ja, okay. Ja,
weil sie dort eben Miete bezahlen.
Richtig.
Dadurch sind es Kosten, die entstehen. Das mindert den Gewinn bei der Mr. Ja. Steuer AG und läuft aber als Einnahmen auf in der VV. Die versteuert sie dann, aber eben mit nur halb so einem Steuersatz.
Ganz genau.
Okay.
Und dann habe ich dort noch einen anderen großen Kostenposten drin. Das ist ja die Mr. Steuer AG, hat es leider versäumt, sich beim Deutschen Patent- und Markenamt den Mr. Steuer zu sichern, unter dem sie jetzt auftritt. Da liegt komischerweise eine Familienstiftung, ja. Und die Stiftung verlangt da natürlich eine Lizenzgebühr in Abhängigkeit vom Umsatz. Und das bedeutet, dass die Mr. Steuer AG jetzt auch entsprechend ihres Umsatzes eine gewisse Lizenzgebühr in die Stiftung bezahlen muss. Die Vermietung von Lizenzen, das ist übrigens eine Familienstiftung, keine gemeinnützige, die dient der Familie des Stifters für Notfälle, Investitionen und so weiter.
Ich wollte gerade schon sagen,
ich gehöre zu den begünstigten Personen der Stiftung,
ja,
ich sag's mal so.
Ja.
meine Familie, meine Kinder auch. Und jetzt ist es auch so, dass wenn eine Stiftung so ein immaterielles Wirtschaftsgut überlässt, dass das Vermietungseinkünfte sind und die in der Stiftung auch nur mit 15% besteuert werden.
Mhm.
So, und das ist immer mein Ziel, auch wenn ich für Teilnehmer oder Kunden solche Strukturen aufbaue, dass mir die Gelder möglichst, also im legitimen, auch fremdüblichen Bereich, das ist ja nur, wo mache ich die Assets rein, also entweder die Immobilien oder die Rechte in die Stiftung, dass ich die Gelder versuche umzuleiten in die Strukturen, wo weniger Steuern anfallen.
Die Familienstiftung, das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, eine Stiftung gehört sich selbst, die gehört nicht dir.
Genau.
Das ist rechtlich so, das ist an sich, wenn man sauber aufgesetzt hat, kein Problem. Die kümmert sich für immer um dich und den Zweck, den du dieser Stiftung gegeben hast.
Ja.
Im Moment ist der Stiftungsvorstand wer?
Bin ich.
Das bist du selber. Das kann aber irgendwann auch einfach eine dritte Person sein, nach deinem Ableben. Da gibt es einfach fertige Konstrukte, wie sowas läuft. Ne? Stiftungsrecht ist unendlich alt quasi. Ne?
Genau, genau. Der erste Aspekt, den du angesprochen hast, dass die Stiftung nicht mir gehört, ist auch der Grund, warum ich die Stiftung nicht über mein Konstrukt gebaut habe. Man könnte genauso gut die Stiftung als Holding hernehmen und darunter seine Strukturen aufbauen.
Ja.
Die steuerlichen Folgen mit dem steuerfreien Share-Deal oder den steuerfreien Ausschüttungen in die Stiftungsholding ist in etwa dasselbe, also minimaler Unterschied. Aber ich sag mal, je nachdem, wie hart man am Wind segelt, es ist ja die Frage, wenn ich mir jetzt irgendwas zu Schulden kommen lasse, als Geschäftsführer, als Arbeitgeber, als Mitbewerber, wo ja andere auch, ich habe immer, wenn ich solche Podcasts mache, die Steuerberaterkammer so ein bisschen an der Ferse, die gucken, ob das eventuell schon unerlaubte Werbung ist, wenn ich hier sitze und ein paar Themen erkläre, ja. Und man könnte jetzt, wenn man mich persönlich am Schlawittchen hat, in mein Vermögen vollstrecken. Man könnte gucken, was hat der? Ah, der hat Anteile an einer Holding, dort greifen wir rein. Der hat Immobilien, da greifen wir rein. Der ist Stiftungsvorstand. Dort kann man nicht reingreifen, weil ich dort die Möglichkeit habe, also die Stiftung hat keine Gesellschafter, auch mir gehört die nicht und ich habe dort nur eine Organstellung. Und als Organ kann ich bestimmen, wer bekommt da Geld raus. Und ich könnte da jederzeit mir ein Gehalt bestimmen unterhalb der Pfändungsfreigrenze und könnte zumindest über Wasser bleiben mit dem Kopf. Auch Kinder oder Familienangehörige, die stiftungsbegünstigt sind, haben nicht die Möglichkeit, eine Forderung zu stellen. Das entscheide ich grundfrei. Auch deren Insolvenzverwalter kann nicht sagen, oh, da gibt es ja jemand, der hat ja Ansprüche als Destinatär aus der Stiftung, da greifen wir jetzt mal rein. Das geht alles nicht. Also die Stiftung jetzt rein als Steuervehikel zu sehen, würde ihrer Funktion, denke ich, zu kurz kommen.
Die ist unglaublich, unglaublich wertvoll für Vermögensschutz einfach. Mhm. Ne?
Genau.
Du kannst einfach für die Eventualität, dass irgendein Ereignis irgendwo eintritt, mit dem du nicht gerechnet hast, das nicht vorhersehbar war, sicherstellen, dass damit nicht alles verschwindet, ruiniert wird, irgendjemand, der durchdreht in deiner Familie und gierig wird, irgendwelche komischen Dinge tun kann und so weiter.
Ne? Hat René Benko eigentlich eine Stiftung?
Das war tatsächlich auch eine Berichterstattung, dass eben genau sein eigenes Vermögen, da wo es wirklich um sein persönliches Geld geht, von dem er gut lebt, da kann keiner ran. Also der fährt dieselben Boote und macht dieselben Partys wie in der Vergangenheit im Zweifelsfall.
Ja, Boote und Partys hat meine Stiftung nicht. Ist noch relativ jung, die Struktur, aber danke für die Inspiration.
Ja, aber wäre das denn nicht dann trotzdem besser, wenn die Familienstiftung zum Beispiel noch über der Holding säße, damit niemand in irgendwas rangreifen kann?
Ja, ich habe ja jetzt unter der Struktur meiner Holding relativ viele Bankdarlehen, wo eventuell auch der Gesellschaft, also die Holding mitbürgen müsste, das würde die Stiftung betreffen. Ich habe eine Steuerberatungsgesellschaft, wo natürlich die Konzepte, die ich berate, so alles safe ist, aber ganz entfernt auch mal eine Beraterhaftung im Raum stehen könnte, sage ich mal. Darf man nicht unterschätzen. Ich habe es gerne einfach daneben stehen.
Okay. Also die Stiftung ist auf dem Organigramm auch gar nicht eingezeichnet. Quasi.
Ja, sie steht so daneben
eigentlich. Genau, steht neben mir. Ich habe mich dort skaliert sozusagen.
Es gibt quasi, es gibt Martin, unter Martin gibt es viele private Dinge und es gibt die Holding. Unter der Holding gibt es ganz, ganz viel. Und am Ende irgendwo komplett auf dem Blatt, ganz rechts, irgendwo gibt es diesen Kringel Stiftung, da fließt Geld für diese Lizenzrechte hin. Ne? Und ansonsten ist die Stiftung erstmal für sich was. Und von da fließt wieder Geld an euch, an dich als Destinatär der Stiftung wieder zurück.
Genau.
Ja.
Okay.
Ja, ich wollte jetzt einmal auftauchen jetzt.
Es fehlt noch. Ja. Also es fehlt mindestens noch, was.
Eine kenne ich auch noch.
Genau, was wir zusammen machen. Ja. Wir haben eine Gesellschaft zusammen, ne? Die gehört zur Hälfte Immocation und zur Hälfte dir. Die hängt auch unter deiner Holding.
Ganz genau.
Okay.
Ja. Ja. Können wir mal erzählen, warum machen wir das? Ne? Also wir haben ja eben ein Coaching-Programm, da entstehen Einnahmen und das macht man in einer GmbH. Ne? Und wir sagen quasi automatisch, also wir haben, keine Ahnung, zum Beispiel Kosten bei Immocation, die generell anfallen, zum Beispiel auch für Videoproduktion irgendwie. Und wir können dann schon ungefähr sagen, welche Kosten entfallen quasi auf den Teil, der dann eigentlich für unser gemeinsames Coaching-Programm Steuerglas quasi für den Umsatz dort macht. Und dann ist eigentlich das Ergebnis, was in der GmbH entsteht, also der Gewinn, der dort entsteht, ist tatsächlich der fair ermittelte Gewinn, den wir uns teilen.
Ganz genau. Und damit es nicht zu Gesellschafterstreitigkeiten kommt, weil ich eine Ausschüttung will und ihr sagt, braucht man nicht, macht man das über eine Holdingstruktur. Also ich mache alle meine Co-Investments, erwarte ich, dass meine Co-Investoren auch eine Holding haben, damit man immer erstmal dieselben steuerlichen Gegebenheiten hat bei der Ausschüttung. Ne? Also ich habe es häufig erlebt, einer hatte eine Holding, der andere nicht. Und man, also der mit der Holding wollte steuerfrei ausschütten, der andere sagt, nee, ich müsste 25% auf eine Ausschüttung bezahlen, Steuern. Wo ich das Geld eigentlich gar nicht haben möchte. Ne? Mhm. Also bleibt es drin. So, und jetzt hat man damit mal so die Interessenlage gleichgezogen. Deshalb, du hast, glaube ich, mal gesagt, Holdings für alle. Ja? Da passt das.
Für eine Holding kriegt man so eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung. Da muss man keine Kapitalertragssteuer abführen beim Ausschütten. Ne?
Ja.
Ist tatsächlich, das gilt jetzt eben ja nicht für Immocation. In dem Moment hängt ja von uns Immocation darüber. Immocation, weil es nicht ein reines Anlagevehikel ist, muss Kapitalertragssteuer abführen. Das heißt, wir müssen tatsächlich, du bekommst das Geld einer Ausschüttung aus der Gesellschaft zu 100%, abzüglich 1,5%. Ja. Ne? Wir zahlen 25% Kapitalertragssteuer und das wird dann bei uns jeweils mit unseren Körperschaftssteuerforderungen quasi verrechnet, so. Ja. Aber wir haben da schon immer einen Liquiditätsabgang, so. Also tatsächlich, ne, ist quasi jetzt nicht die ganz reine Lehre mit nur Holdings drüber. Aber das ist bei uns eben dadurch gegeben, dass es zu Immocation gehört, ne?
Ja.
Genau.
Ja. Okay. Die 1,5% werden übrigens nicht direkt abgeführt.
Ja, sondern erstmal der Steuererklärung.
Muss danach. Also ich habe quasi mehr Liquidität.
Ja, als,
und wir haben ja gelernt, an zu viel Liquidität ist noch niemand pleite gegangen.
Korrekt.
Richtig.
Ja. Dann, okay,
was kommt noch?
Was noch?
Gibt es noch was?
So wenig. Die Immobiliengesellschaft, Mr. Steuer AG, unsere gemeinsame.
Ja, also ich habe noch im Co-Investment noch eine zweite Steuerberatungsgesellschaft. Das ist, was jetzt noch dazugekommen ist, ich bin ja auch Hotelier geworden. Mhm. Ja. Das Denkmalprojekt, was wir haben, erhält in größerem Umfang Fördermittel. Mhm. Und die Fördermittel müssen aber an den Betreiber weitergegeben werden. Jetzt können wir aber dieses Objekt nicht als GbR betreiben, denn dann geht uns der steuerfreie Verkauf in 10 Jahren verloren. Weil das dann gewerblich ein Hotelbetrieb ist, wird gewerblich.
Ach so, ja.
Da ist ja ein Café mit drin, etc. Also haben wir noch quasi eine Betreibergesellschaft gegründet.
Ah ja.
Das ist bei mir unter
der Holding. Ihr vermietet an die Betreibergesellschaft, die macht Hotelbetrieb.
Genau. Also wie man es auch lernt hier in der Steuerklasse, immer Immobiliengesellschaft, Betreibergesellschaft, davon unabhängig. Und da reichen wir über eine verminderte Miete an diese Betreibergesellschaft die Fördermittel quasi durch. Das ist so eine Maßgabe. Und damit ist unter meiner Holding auch eine Hotelbetreiber GmbH.
Ja.
Ja.
So. Ja, macht Sinn.
Ja.
Jetzt ist das war's an Gesellschaft.
Genau. Also es sind noch ein paar andere Co-Investments, wo sich aber der Gesellschaftszweck dann eher wiederholt. Also ich habe jetzt mal im Kopf überschlagen, das sind in Summe 6 Immobiliengesellschaften, die unter der Holding hängen.
Ja.
Paar, jetzt diese Hotel, 2 Steuerberatungsgesellschaften.
10.
Coaching, also 10. Und ich glaube, also irgendwas vergesse ich immer. Ich hatte jetzt Termin mit der Bank, da sind wir irgendwie auf 12 gekommen. Also,
ja. Ich finde es schon gut, wenn wir mehr haben als Martin.
Ja, es ist, ehrlich gesagt, also es ist wirklich ja.
Im Gegenteil, ne?
Und
im
meine
Gegenteil.
Machen dann ja also, auch noch Gewinn. Ja. Ja.
Es ist, im Gegenteil, es nervt, ne? Eigentlich auch schon.
Ja, ich habe dann manchmal auch die Momente, wo ich mir denke, muss das denn sein? Warum ist das alles so kompliziert geworden? Aber es hat halt jede einzelne Gesellschaft eine Historie, eine Daseinsberechtigung und man muss es dann am Ende irgendwann noch nüchtern sehen. Also, ehrlich gesagt, es passiert auch nichts, ob man jetzt 3, 6 oder 12 Namen am selben Briefkasten stehen hat, die in denselben Posteingangsprozess gehen. Du hast dann irgendwann eh eine Buchhaltung, du hast Strukturen, die sich, um die sich gekümmert wird. Die Jahresabschlüsse.
Aber gar nicht so viel, wie man denkt. Also wir haben jetzt ja, also Buchhaltungsaufwand haben wir natürlich, aber man hat eine Buchhaltung und es ist anders, ob wir jetzt hier ein Finance-Team von 8 Leuten sitzen haben.
So eine Person. Halbtags, ne? Die für alle unsere Gesellschaften quasi das macht, mit Ausnahme der Immobilienkooperation mit Bodo und Martin. Aber trotzdem, ich meine, da muss man auch ein bisschen die Berührungsangst verlieren. Ja, das ist ein bisschen Komplexität und ja, man hat dann auch ein paar Jahresabschlüsse, die man angucken muss. Die macht ja der Steuerberater effektiv so. Und aber wenn man sich am Ende hinschreibt, wie viel mehr Geld man durch diese Dinge übrig behält, auf Lebenszeit oder von mir aus gesehen, wie viele Jahre oder Jahrzehnte weniger man arbeiten muss, weil man in frühen Jahren durch diese ganzen Steuervorteile, diese riesen Thesaurierungseffekte und Zinseszinseffekte und sowas hat. Es ist einfach diese Zeit wert. Also es ist einfach so krass, wie sich das lohnt, diese Strukturen zu schaffen.
Also ich habe mal überschlagen, gerade auch, weil ich diese Stiftung noch dazu gekommen ist mit der Marke und diese Immobiliengesellschaften, wo ich halt die Flächen dann anmiete für Archivierung etc. Ich komme auf einen Unternehmenssteuersatz, also für die gesamte Struktur auf 17%.
Ja.
Das ist eigentlich, wenn man überlegt, dass jemand, der 66.000 Euro verdient für eine tägliche Arbeit, am Ende schon auf den letzten Euro 42% plus Soli bezahlt. Mhm. Und dort geht es ja um wesentlich größere Zahlen da drin und man landet irgendwie bei 17%. Es gibt schon eine erhebliche Begünstigung des Unternehmensvermögens rein aus gesetzgeberischer Sicht. Ne? Ja. Und das ist bei Immobiliengesellschaften besonders krass, weil wir dort nochmal einen halben Steuersatz nur haben von einer operativen GmbH. Ja. Aber jeder kann das nutzen. Also jeder steht jedem frei, so eine kleine Struktur zu gründen und mal anzufangen zu investieren.
Und wie du vorhin gesagt hast, du hast das für Vorträge in Form einer UG damals am Anfang gemacht. Ne? Das ist nicht direkt, dass man da riesen Geld in die Hand nehmen muss.
Ja. Und so habe ich geschafft, quasi, wie man es heutzutage nennt, so ein kleines Side-Hustle, weil ich schon im Spitzensteuersatz war, als Steuerberater einfach mal in die Struktur zu nehmen und zu sehen, wie viel mehr davon übrig bleibt. Und davon ist natürlich die erste, das Eigenkapital für die erste Immobilie gekommen. Ja. Und was ich vielleicht auch nochmal ganz klar sagen will, zu meiner Investorenreise, die Immobilien, die ich verkauft habe, haben das Portfolio immer massiv schneller wachsen lassen als die, die ich behalten habe. Ja. Und wer jetzt sagt, er fängt an, Immobilien zu kaufen und sich dann immer gleich so auf, ja, ich mache das privat, weil ich will die nach 10 Jahren mal steuerfrei verkaufen. Ich denke, man limitiert sich dort ziemlich stark. Also aus der VV GmbH kann ich jederzeit mit 15% verkaufen, nach 6 Jahren schon steuerfrei. Da gibt es diese 6b-Rücklage, dass ich dort verkaufen kann. Und ich würde immer mir die Flexibilität dieser Strukturen behalten und nicht so von vornherein sagen, immer 10 Jahre behalten. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, dass ich eine Immobilie kaufe für 500.000, jetzt ist die 3 Jahre später 700.000 Euro wert und jemand würde zu mir kommen und würde sagen, ach, ich würde die gern für 700.000 abkaufen. Mhm. Das würde mir körperliche Schmerzen bereiten, zu dem sagen zu müssen, na, komm mal in 7 Jahren wieder, wenn es dann steuerlich auch Sinn macht und ich steuerfrei verkaufen kann. Und ich hatte schon irgendwie vielleicht auch glückliches Händchen oder so, ein paar Immobilien gekauft und die relativ kurz danach für viel mehr Geld weiterverkaufen können. Mhm. Und wenn ich die Immobilien privat gekauft hätte, dann wäre mein Portfolio jetzt nicht halb so groß, denke ich.
Ja, ich möchte nochmal auf die auftauchen. Du hast am Anfang gesagt, Verluste privat, Gewinne in der Struktur. Die 17% durchschnittlicher Steuersatz ist jetzt auf deine Struktur bezogen gewesen.
Auf meine Struktur.
Das heißt, deine Struktur macht, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ich sage jetzt keine Zahl.
Aber 100 Millionen Euro Gewinn.
Nein, aber du verdienst wirklich viel Geld innerhalb dieser Struktur. Das ist völlig logisch.
Also man kann ja sagen, es kommt konstant 7-stellig in meiner Holding an. Ne? Was da?
7, okay. Genau, pro Jahr. Ne? Ja. Also da 1 Million Euro aufwärts pro Jahr kommt in deiner Holding an als Geld.
Das schon versteuert ist.
Mit 17%. Genau, dass nur 17% Steuer angefallen ist, statt privat 45% genau. oder dann ja sogar 48% mit dem reichen Steuersatz.
Ich will es nur ausdrücken, tun wir so, als wäre das 1 Million, dann musstest du quasi in Wirklichkeit einen Gewinn machen von 1,17 Millionen.
Ja, nicht ganz, im 100 auf.
Also im Jahr, okay, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ungefähr. Ja. Und quasi als würdest du das privat tun, müsstest du irgendwie 1,8 Millionen verdient haben dafür.
Ja. Ne? Also spart unendlich viel Geld, aber jetzt kommt ja der entscheidende Punkt, das ist ja das Tolle an so einer Struktur. Du brauchst ja bei weitem nicht diese Millionen zum Leben jedes Jahr. Ja. Man sieht ja, wie du angezogen bist, so viel kann das nicht kosten. Ja, die du musst ja heute noch mal einmal zurückkriegen, weil ich hier vorhin so willkommen geheißen wurde. Ja, sehr gut. Der Punkt ist ja, der Teil, den du brauchst zum Leben, den schüttest du dir jetzt nach privat aus. Darauf zahlst du aber auch keine 25% Abgeltungssteuer, weil das verrechnest du mit den privat hergestellten Verlusten, die es nur steuerlich auf dem Papier gibt, während trotzdem Cashflow überbleibt. Ja. Zum Beispiel mit der Denkmalimmobilie und der Villa, die du abschreibst auf 25 Jahren. Ja. Das heißt, das Geld schüttest du von da steuerfrei nach privat aus. Ja. Und das, was du nicht brauchst, arbeitet eben mit nur 17% versteuert, steueroptimiert in der Struktur weiter. Weil das Dümmste, was man tun kann, ist, Geld privat zu versteuern, das eigentlich noch weiter wachsen soll. Ne? Weil es ist so verschenkter Zinseszinseffekt. Und das ist das eigentlich Geniale an dieser Struktur, finde ich.
Ja, also wenn man nochmal die Berechnung mit einer Million aufmacht, das sind ja schon im Vergleich zu privat 500.000 Euro Steuersparnis.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja. Und selbst wenn du eine Null wegnimmst, selbst wenn 50.000 Euro Steuersparnis in der Struktur, gehst du jedes Jahr für 400.000 kleines Mehrfamilienhaus kaufen. Ja.
Und hättest du diese Struktur nicht gebaut oder so schlecht gebaut, dass diese Effekte nicht zum Tragen kommen, du hättest dieselben Immobilien, dieselben Partnerschaften zu pflegen, dieselben Mieter mit allen Herausforderungen, du hättest dieselbe Arbeit mit denselben Mandanten, du würdest alles gleich machen, dein Leben sähe exakt gleich aus. Ja. Und du hättest am Ende vielleicht die Hälfte des Geldes oder des Vermögens aufgebaut. Genau. So viel macht so eine Struktur aus.
Ja. Ja. Übrigens Martins Lieblingsunternehmensstruktur zeichnet er auch gerne am iPad in bunten Farben. Ja. Und zwar bei uns im Steuerwebinar, Live-Webinar mit dir, 1,5 Stunden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es ein paar Termine im März.
Genau.
Und da freuen wir uns, das einmal kostenlos übrigens einmal zu erklären.
Wo du wirklich, also gehst du strukturiert Thema für Thema durch, malst das als Grafik, also da versteht man es wirklich, weil es sehr, sehr plastisch wird. Ne? Lohnt sich, glaube ich, für jeden, der sagt, Also das doppelte Überbehalten fände ich auch interessant. Ja. Also,
genau. Ich möchte auch nochmal den Bogen fliegen, den du gerade schon geflogen bist, nur noch quasi ein bisschen ausführlicher, weil das zum Anfang auch ein bisschen zurückführt. Also das Geld kommt dann bei dir in der Holding an. Sagen wir jetzt eben diese Million, die du nicht ganz zum Leben brauchst, ja, sondern du entscheidest dann, wie viel du quasi auf die private Ebene nicht ganz zum Leben brauchst. Ja, also, nachdem aber jetzt Boote und Partys noch anfängt, aber die du eben nicht vollständig überträgst auf dich privat, sondern nur das, was du wirklich brauchst. Ja. Gleichzeitig aber hast du auch vorhin noch gesagt, du dann ja eben guckst, was auf privater Ebene für Verluste entstehen, was ist gerade möglich, wenn zum Beispiel eine größere Sanierung ansteht, dann ziehst du quasi dein Gehalt hoch, das, was du dir aus der Struktur also auszahlst, ja. Weil du so, dass du am Ende genau bei den 66.000 Euro nie im Spitzensteuersatz quasi landest.
Genau, das ist Ziel.
Und das ist das, wo du sagst, da fühle ich mich frei. Ich bestimme selbst, wie viel ich in welchem. Sensationell. Genau. Nervt mich, dass wir noch nicht an. Wir haben dieses auf der privaten Seite die Verluste generieren, das haben wir noch nicht so hochgezogen, wie wir es gerne hätten. Ne?
Nee, und das, ich meine, die hohe Kunst ist, du hast mit der Denkmalimmobilie, die nehme ich mal als Beispiel, ja. Du hast genau das Richtige gemacht. Du hast etwas genommen, was in sich funktioniert und zusätzlich großartige Steuervorteile hat und wo man Steuern dann wirklich endgültig los wird, weil man sie irgendwann auch steuerfrei verkaufen kann.
Ja.
Die viele Modelle mit Investitionsabzugsbeträgen in Solaranlagen, was auch immer, sind in Wirklichkeit Steuerstundungsmodelle und keine kompletten Eliminierungsmodelle. Umso wichtiger ist dann, wenn man es nur gestundet kriegt und sie nicht ganz los wird, dass das Ding in sich wirklich ertragsreich und ein gutes Investment ist. Und da wird es dann halt teilweise ein bisschen dünn. Da muss man einfach wirklich gucken, dass man nicht nur um Steuern zu verschieben, Investitionen tätig, die eigentlich nicht gut sind, weil ganz am Ende kann man es auch wieder ganz nüchtern betrachten. Also wenn ich eine Anlage mache, die 10% Eigenkapitalrendite bringt in der Holding, ne, und ich das dann hinterher ausschütte, dann kommen 8% davon, kommen 7,5% davon privat an nach Kapitalertragssteuer. Es macht jetzt keinen Sinn, eine Anlage zu kaufen, die sinngemäß steuerfrei, aber 6% privat macht. Also dann ist okay, dann zahle ich halt die Kapitalertragssteuer, wenn es bessere Investment einfach anders möglich ist.
Genau.
Und da muss man immer wieder die heilige Pflicht, die gefühlte heilige Pflicht, Steuern zu sparen, trennen davon, dass man immer noch in allererster Linie wirtschaftlich sinnvolle Investitionen tätigen
muss. Und versus diese wirtschaftlich sinnvolle Investition in diese Denkmalimmobilie mal anschauen will, Eröffnungsfeier ist am 23. März diesen Jahres. Ab dem Tag können Leute, die Sächsische Schweiz gerne näher kennenlernen wollen, in der alten Bäckerei Königstein in der Sächsischweiz ein Apartment buchen. Ne? Das ist ein Apart-Hotel. Es gibt also Frühstück, aber auch eine Küchenzeile. Das erste in der Stadt. Und ich lade alle zu recht herzlich ein, sich dort auf der Seite der alten Bäckerei in Königstein mal umzuschauen.
Wenn man ganz viel Glück hat, dann steht morgens der Martin mit dem Kaffee gerade da und man kann vielleicht eine Steuerfrage stellen.
Genau, jeder weiß, den Kaffee, den er gerade hier bezahlt,
der kommt steueroptimiert
bei Martin an. Also das Geld kommt wirklich zu dem Richtigen und auch wirklich dort an.
Ja. Also jetzt versprechen wir die deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, eine Frage stellen zu können oder wirklich eine Antwort von dir zu bekommen, ist in dem Webinar, was wir gemeinsam machen werden, wirklich live, kostenlos, lohnt sich, glaube ich, für jeden. Das sollte klar geworden sein in so einem Podcast jetzt hier. immocation.de/Steuerwebinar. Es gibt 2-3 Termine. Das war's, sind wirklich live und dann sind die vorbei. Und jetzt einfach kurz registrieren, dann könnt ihr dabei sein.
Vielen Dank, Martin.
Ich freue mich auf euch und die Fragen, die dann im Live-Webinar kommen. Ja.